Also es ist ein Weltbild, das Arbeitnehmerinnen so wie Schachfiguren am Brett betrachtet. Wenn man die Frauen gerade nicht braucht, weil der Arbeitsmarkt sehr belastet ist, dann sagt man, bitte, liebe Frauen, bleibt zu Hause.
Allerdings war das Problem, dass damals die Frauen noch gar nicht gewusst haben, also die Arbeiterin, dass sie auf ihre eigenen Rechte aufstehen kann.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Ohne die Frauen, da wäre die Welt nicht dort, wo sie heute ist. Das steht außer Frage. Vor dem Gesetz, da sind Männer und Frauen in Österreich gleichberechtigt. Die gesellschaftliche Realität, die schaut aber ganz anders aus. In vielen Bereichen ist von Chancengleichheit und echter Gleichberechtigung auch im Jahr 2023 wenig zu merken. Und das mehr als 100 Jahre nach Einführung des Internationalen Frauentags, der jährlich am 8. März begangen wird. Frauen, die müssen zwar heute nicht mehr um ihr Wahlrecht kämpfen, dafür aber vor allem um Anerkennung ihrer Arbeit. Bevor wir klären, wo es noch Aufholbedarf gibt, hören wir wie gewohnt ein Statement eines politischen Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. Zum Weltfrauentag, da hören wir Frauen- und Familienministerin Susanne Raab.
Der Weltfrauentag erinnert uns jährlich daran, dass wir Schritte getan haben, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft. Der 8. März erinnert uns aber auch daran, dass wir im Dienste der Frauen noch viel zu tun haben.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Frauenministerin Susanne Raab. Es gibt noch einiges zu tun, da hat sie definitiv recht. Was genau, das bespreche ich jetzt mit Corinna Schumann. Sie ist ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Hallo Corinna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und später gibt es auch noch einen geschichtlichen Ausflug zu den Ursprüngen des Weltfrauentags mit der Historikerin Marlise Mendl. Aber wir beginnen im Hier und Jetzt. Corinna, der nächste Frauentag, der steht bevor, am 8. März sollen auf Gleichberechtigung und Frauenrechte aufmerksam gemacht werden. Wie gleichberechtigt sind die Frauen heute?
Also ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit des Rückschritts in den Frauenrechten und das macht große Sorgen. Das macht vor allen Dingen den Gewerkschaftsfrauen große Sorgen, weil vieles, das man erkämpft hat, verliert man langsam, schrittweise wieder, weil es nicht den gemeinsamen politischen und gesellschaftlichen Kampf gibt zum Erhalt und weiteren Ausbau der Frauenrechte und zum Verhindern der Ungleichheiten. Wir sehen, dass die Einkommensschere nicht wirklich zugeht. Wir sehen, dass der Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern noch immer extrem hoch ist. Und wir sehen, dass die Krisen besonders Frauen zu großen Belastungen bringen.
Gibt es jetzt so einen Ursprungspunkt für dich? Weil viele immer sagen, gerade in der Corona-Krise haben wir noch so einen ganz großen Schritt zurück in die 50er gemacht. Frauen zu Hause, Frauen kümmern sich um die Kinder, ums Homeschooling. War das so einer der Auslöser?
Also es war der Beginn. Gleichzeitig wäre es Hoffnung gewesen, zu zeigen, gerade die Frauen in den systemerhaltenden Berufen, die in der Corona-Zeit dieses Land am Laufen gehalten haben, da hat man gesehen, wie wichtig die sind mit ihren Tätigkeiten, mit ihren Aufgaben, mit dem, was sie leisten. Und wir haben sehr gehofft, gerade als Gewerkschafterinnen, dass man jetzt Arbeit neu zu denken beginnt. Dass gerade jene in den systemerhaltenden Berufen, sei es Produktion, Gesundheit, im Handel, wo auch immer Frauen da ganz vorne waren und mitgeholfen haben, das Land am Laufen zu halten, dass man hier ihre Arbeit neu denkt, dass man gerade in diesen Bereichen zu einer besseren Bezahlung, zu einer besseren Bewertung der Arbeit kommt, zu besseren Arbeitsbedingungen. Aber nein, wir haben wieder Rückschritte und wir müssen wieder kämpfen und das macht schon sehr unrund.
Man kann sehen, ich kann sehen, ein Thema, das dich sehr emotional macht. Frauen in Österreich, die fühlen sich in der Arbeitswelt nicht gleichberechtigt, das sagen sie selbst. Vor allem bei den Gehältern sagen nämlich viele Frauen, sie ziehen gegenüber den Männern den Kürzeren. Das zeigt auch eine neue Befragung, die verlinke ich gerne unten in den Shownotes. Es hapert aber auch bei Aufstiegsmöglichkeiten im Job, beziehungsweise fühlen sich Frauen bei der Care-Arbeit wie Kinderbetreuung benachteiligt gegenüber Männern. Das waren jetzt drei Alarmsignale. Wie schlimm ist es für dich, beziehungsweise wie sind da deine Rückmeldungen von den Frauen?
Also wir haben gerade aus der Corona-Pandemie heraus gesehen, dass die Frauen die Hauptlast der Betreuungsarbeit leisten. Aber auch wenn Frauen 40-Stunden-Jobs machen, also Vollzeit arbeiten, auch dann tragen sie noch die Hauptlast der Sorgearbeit. Die ist einfach in Österreich nicht fair verteilt, nicht partnerschaftlich verteilt und das macht einen Teil der großen Belastung der Frauen natürlich aus. Und was natürlich auch ärgerlich ist, ist die immer noch so große Einkommensschere zwischen Frauen und Männern. Das ist einfach nicht gerecht. Und Frauen wollen die gleichen Chancen haben, aber es fehlt an vielen Ecken und Enden, an den geeigneten Rahmenbedingungen, dass sie diese Chancen überhaupt bekommen können. Und da wird die Politik gefragt. Und wir sehen noch immer, dass die Politik zwar beobachtet, aber nicht handelt. Und gerade jetzt wäre das wichtig.
Das heißt, es braucht verantwortungsbewusste Arbeitgeber oder auch entsprechende Gesetze.
Es braucht bessere Arbeitsbedingungen und es braucht die Rahmenbedingungen, dass Frauen Beruf und Familien, Beruf und Privatleben vereinbaren können. Da müsste man jetzt ganz schnell Handlungsschritte setzen, sonst macht man sich schuldig, diesen Rückschritt voranzutreiben.
Was sind jetzt für dich ganz konkrete gute Arbeitsbedingungen?
Es sind Arbeitsbedingungen, die einem ein gesundes Arbeiten bis zum Pensionsantrittsalter ermöglichen, auf den verschiedensten Ebenen. Da geht es darum, wie stark ist meine Arbeitszeit? Bräuchte es nicht dringend, und das ist die eine Forderung auch von uns als Gewerkschafterinnen, eine Arbeitszeitverkürzung, um einfach besser älter in der Arbeit werden zu können. Das ist einer der Punkte. Aber es braucht natürlich auch Schutzmaßnahmen für die Frauen. Gesunde Arbeit ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wir sehen es gerade in der Pflege, dass die Frauen sagen, ich schaffe einfach nicht mit Vollzeit meinem schwer belasteten Pflegeberuf, körperlich wie auch psychisch. Und so gibt es viele, viele Beispiele. Da muss hingeschaut werden von der Arbeitgeberseite, aber da muss auch von der Gesetzgeberseite hingeschaut werden und sagen, was kann man hier tun, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Die Ministerin sagt ja, es gibt noch viel zu tun. Ein Thema, an dem natürlich niemand vorbeikommt, das ist die Teuerung. Aktuell erleben wir wieder gerade Rekordwerte, was die Inflation angeht. Viele Menschen, die stehen jetzt vor der Situation, dass sie sich ihren Lebensalltag nicht mehr leisten können. Frauen sind hier leider einmal mehr besonders betroffen. Meine Frage an dich, warum sind hier Frauen besonders betroffen und was muss die Politik hier tun, um gegenzusteuern?
Also ich darf vorher einen kleinen Satz dazu sagen, wenn die Frauenministerin sagt, es wäre viel zu tun, also das lässt uns schon sehr, doch sagen wir wirklich verärgert zurück. Es, wer ist denn es? Es ist das politische Geschehen, das ist die politische Verantwortung und gerade Sie als Frauenministerin müsste das wahrnehmen, weil wir sehen, Frauen sind besonders von der Teuerung betroffen, weil sie einfach in Branchen arbeiten, wo sie weniger Einkommen haben oder sie arbeiten Teilzeit und das heißt auch weniger Einkommen. Das heißt, sie müssen jeden Cent 10-mal umdrehen. Und das ist für sie ein riesiges Problem und ich will gar nicht reden von den Alleinerzieherinnen, die noch mehr hier Last tragen. Hier müsste man entlasten. Es gibt so viele gute Vorschläge, gerade aus der Gewerkschaftsbewegung heraus, die Mehrwertsteuer auf lebensnotwendige Produkte auszusetzen. Es gibt unseren Vorschlag, bitte machen wir eine Gaspreisbremse. Bitte jetzt endlich ein Mietenstopp. Also es gibt ganz, ganz viele Vorschläge, die gut wären, um auch die Menschen zu entlasten und diese Inflation zu dämpfen. Und das würde ganz besonders den Frauen helfen. Aber wir sehen hier keine Handlungsschritte, die wirklich entlasten, sondern die Inflation geht weiter hoch.
Das heißt, da höre ich durch, wenn man wollte, wird da schon was gehen.
Absolut. Es ist nur hinzuschauen, wo drückt der Schuh und wo sind die großen Belastungen und wo kann ich wirklich entlasten, nicht mit Einmalzahlungen, sondern mit strukturellen Handeln. Wir sehen es ja, dass in anderen europäischen Ländern sehr wohl funktioniert.
Ein Thema, das weiß ich, das hat dich in letzter Zeit besonders wütend gemacht, ist der jüngste oder einer der jüngsten Vorschläge von Arbeitsminister Martin Kocher. Er hatte vor kurzem auch vorgeschlagen, Sozialleistungen für Teilzeitarbeitende zu kürzen. Ist dann auch ein bisschen zurückgerudert. Aber wenn wir uns das jetzt genau anschauen, diese Sozialleistungen, wenn wir die für Menschen in Teilzeit kürzen, inwiefern würde das dann vor allem auch die Frauen treffen?
Also schon allein der Gedanke, die Teilzeitarbeit, die zu 80% von Frauen geleistet wird, mit einer Privilegiendebatte zu belegen. Also zu sagen, das ist ein Privileg, dass ihr Teilzeit arbeiten könnt, das ist ja schon etwas, was jetzt wienerisch gesagt eine echte Sauerei ist. Weil Fakt ist, sehr viele Frauen würden gerne mehr arbeiten, können aber aufgrund der Rahmenbedingungen nicht. Also das ist bei weitem nicht fair. Und gleichzeitig zu sagen, wenn du Teilzeit arbeitest, dann bestrafe ich dich durch eine Kürzung der Sozialleistungen. Ja, was stellt sich denn der Herr Minister vor? Möchte er gern die Leistungen, die man eigentlich den Kindern gibt, wie Familienbeihilfe kürzen? Damit stürzt sich noch mehr Kinder in Armut, als wir es jetzt bereits haben. Oder Versicherungsleistungen kürzen. Was möchte denn diese Regierung? Also das ist wirklich ein echter Anschlag auf die Arbeitnehmerinnen.
Was ist das für dich für ein Weltbild?
Also es ist ein Weltbild, das Arbeitnehmerinnen so wie Schachfiguren am Brett betrachtet. Wenn man die Frauen gerade nicht braucht, weil der Arbeitsmarkt sehr belastet ist, dann sagt man, bitte, liebe Frauen, bleibt zu Hause. Dann passt das konservative Weltbild, dann bitte Frauen zu Hause bleiben, weil der Arbeitsmarkt gibt's nicht her. Jetzt sehen wir, oh Wunder, es kommen die geburtenstarken Jahrgänge in Pension, es ist ein Fachkräftemangel immer und überall und jetzt entdeckt man die Frauen plötzlich und sagt, na, jetzt müsst ihr aber schon mehr arbeiten gehen. Also sozusagen, wir holen sie wieder am Schachbrett hervor und möchten sie, und das noch dazu mit Druck, jetzt weiter in den Arbeitsmarkt integrieren. Es ist schon gut, es wäre wichtig, dass man die Rahmenbedingungen ändert, dass man den Frauen die Chance gibt, dass sie mehr Stunden arbeiten können oder Vollzeit arbeiten können, aber bitte mit einem Anreizsystem und mit einem Rundumpaket, das es ihnen ermöglicht und nicht mit einer Bestrafungsaktion. Also das ist wirklich letztklassig.
Das ist, was aktuell bei uns los ist. Wie das Ganze aber begonnen hat, das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Den Weltfrauentag, den begehen wir heuer zum 112. Mal. Warum gibt es diesen Tag aber überhaupt? Diese und auch andere Fragen, die habe ich vor kurzem mit Marlise Mendel geklärt. Marlise ist Historikerin und arbeitet im ÖGB-Archiv. Und hören wir kurz in unser Gespräch hinein. Marlise, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei uns.
Danke für die Einladung. Bin immer gern bei euch.
Mit dir, da will ich jetzt eine Reise in die Vergangenheit starten, beziehungsweise einen Blick zurückwerfen. Also du wirfst zurück. Erste Frage, woher kommt der Weltfrauentag? Wo liegen da die Ursprünge? Wie ist das zu uns gekommen?
Die Ursprünge liegen weit auseinander. Also es gab mehrere Streiks in den USA, aus denen dann eine Frauenrechtsbewegung entstanden ist, auch die ersten Gewerkschaften gegründet worden sind und diese Idee entstanden ist, einen nationalen Frauentag zu machen. Die Idee ist dann beim zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkongress in Kopenhagen 1910 wieder aufgepoppt. Allerdings wissen wir aus dem Protokoll dieser Konferenz, dass es nicht wirklich einen Beschluss gegeben hat. Aber es gab eine Zeitschrift, die hat geheißen Die Gleichheit. Und durch diese ist diese Idee des Internationalen Frauentages dann verbreitet worden. Wir wissen aber ganz genau, dass die Österreicherinnen, die Gewerkschafterinnen und die Sozialdemokratinnen bei diesem Kongress waren und mit dieser Idee des Internationalen Frauentages zurückgekehrt sind. Allerdings, sie waren Feuer und Flamme dafür natürlich, weil Frauenwahlrecht ganz dringend, sind sie auf einen massiven Gegenwind gestoßen. Also da gab es die Idee, dass es wahrhaftig die scheußlichste Idee überhaupt ist und die Bauern waren dagegen, weil die Frauen sowieso keine Zeit für sowas haben und die Deutschnationalen haben gesagt, die Frauen stünden viel zu hoch, um sich um Politik zu kümmern und die Journalisten haben dann wieder gesagt, na, die zarte Weiblichkeit der Frau würde beschmutzt werden, würde sie in die politische Arena steigen.
Aber das war, wenn ich ganz kurz zwischenfragen darf, das Wahlrecht war zentrales Thema für die Frauen.
Genau.
Und es wurde ihnen quasi im Bausch und Bogen das Recht abgesprochen, dass sie mitreden dürfen, mitreden sollen.
Absolut, okay. Absolut. Da gab es diverseste Gründe, manche sehr kurios. Allerdings, die Frauen trotz dieses Gegenwindes haben gesagt, nö. Wir machen diesen Tag und sind vom kleinsten bis zum größten Ort gefahren, haben dort Vorbereitungstreffen abgehalten und haben Versammlungen einberufen und Pläne geschmiedet und Standarten sich bestellt und Spruchbänder beschrieben und Flugzettel gedruckt. Also sie waren richtig super aktiv. Allerdings war das Problem, dass damals die Frauen noch gar nicht gewusst haben, also die Arbeiterin, dass sie auf ihre eigenen Rechte aufstehen kann. Ja, sie haben das vom Unrecht, das haben sie sehr wohl erkannt und gewusst, weil es ja täglich in ihrem Leben passiert ist, aber sie haben erst lernen müssen, für ihr Recht aufzustehen. Das haben sie dann auch getan am 19. März 1911. Da war der erste Internationale Frauentag in Österreich, nicht nur in Wien, sondern auch überall in der ganzen Monarchie.
So, kurze Zwischenfrage. 19. März. Ich habe jetzt 8. März für den Weltfrauentag abgespeichert. Wie ist das zustande gekommen?
Das war dann wieder so ein eigenes Ding, also ähnlich wie die Gründungsmythen. Da gab es verschiedene Gründe, wann dieser Frauentag stattfinden soll. Also letztendlich beschlossen worden ist, dass der 8. März, das ist erst im Jahr 1977.
Okay, das heißt, das wurde quasi einfach festgelegt.
Es wurde irgendwann einmal festgelegt, genau. Okay.
Also die Frauen waren da gleich Feuer und Flamme auch, und das fand ich sehr spannend, nicht wissen, dass sie quasi für sich selbst kämpfen, weil es einfach dieses Konzept in ihrem Kopf einfach nicht gab, oder?
Genau. Die Männer sind schon immer für ihre Rechte aufgestanden, immer mit der Unterstützung der Frauen, weil sonst hätten sie ja gar nichts zusammengebracht. Ne? Aber dass die Frauen selbst aufstehen und selbst formulieren, was ihnen nicht passt, das haben sie zuerst während der Revolution 1848 gelernt und dann in den 1870er Jahren. Da haben sie das dann gelernt, und das waren nur ganz kleine Grüppchen, ja, ganz kleine Grüppchen, weil sie sind ja nicht nur gegen die Wand gelaufen von den Männern, die natürlich keinen Teil ihrer Macht abgeben wollten, sondern auch innergewerkschaftlich war das überhaupt nicht anerkannt. Und da hat dann die Anna Boschek, die war die erste Frau, die in der Reichsgewerkschaftskommission gesessen ist, absolute Pionierinnenarbeit geleistet.
Das heißt, die war auch so eine Art Galionsfigur für diese Bewegung.
Sie war eine der Galionsfiguren, absolut, weil diese Frau ist echt zu Fuß stundenlang gegangen im Winter von kleinen Orten zum nächsten kleinen Dorf und hat dort die Idee der Gewerkschaften, also dass man sich überhaupt zusammenschließt, und die Idee, dass die Frauen aufstehen können für ihre eigenen Rechte und für das Frauenwahlrecht, erst einmal unter die Leute bringen müssen.
Das heißt, begonnen hat das Ganze mit dem Wahlrecht, und dann irgendwann sind auch Gleichberechtigung und Emanzipation dazugekommen.
Genau. Wir haben ja dann 1919 haben wir ja das Frauenwahlrecht gekriegt. Und von dem Moment an hat dieser Internationale Frauentag in Österreich einen ganz neuen Spin bekommen. Er ist nämlich auch dazu geworden, dass man ganz andere Forderungen stellen kann. Ja, also sie haben dann eben unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben nie wieder Krieg gefordert. Ja, das ist ja alles auf Lasten der Frauen geschehen. Sie haben so zentrale Forderungen aufgestellt, wie eben, wir brauchen mehr Schutz für Schwangere. Wir brauchen endlich die Streichung des Paragraphen 144, der hat die Abtreibung verboten. Wir brauchen eine bessere Versorgung für Frauen. Wir brauchen die Gleichstellung der Frauen im Familien- und Eherecht, da haben wir ja bis 1975 darum kämpfen müssen. Und es war auch, sie wollten mehr Schutz vor mörderischen Arbeitsmethoden und die 40-Stunden-Woche.
Das heißt, Frauen haben dann immer stärker begonnen, für sich selbst Sachen zu fordern und nicht quasi, wie es immer durch die Brille der Männer ist, so quasi, das machen wir für die Frauen.
Genau, das haben sie getan, und das hat ja auch relativ gut funktioniert, weil ja dann ab 1919 das erste Mal Frauen im Parlament gesessen sind.
So, jetzt ist da viel Zeit vergangen, den Weltfrauentag, den müssen wir leider immer noch begehen wir immer noch, weil es noch sehr viel zu tun gibt, es ist noch ein weiter Weg. Welche Bedeutung hat der Frauentag für dich, beziehungsweise auch für Österreichs Frauen?
Leider als Historikerin muss ich da wieder ein bisschen zurückschauen. Der Frauentag ist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, war ganz wichtig, absolut kein Faschismus mehr. Das war eins der zentralen Forderungen. Und dann hat es auch unmittelbar nach dem Krieg hat er sich geändert. Ja, es ist weg von diesen Kundgebungen, Demonstrationen und so weiter hin zu einem kleineren Rahmen. Aber es gab sogenannte Frauentagsspiele, es gab Aufführungen und so weiter und so fort. In den 70er Jahren ist das Ganze dann ein bisschen eingeschlafen. Es gab zwar immer wieder Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und es war so ein Ritual. Ja, und dann kam Johanna Donal und Irmgard Schmidt-Leitner. Und dann ist das Ganze wieder richtig kämpferisch geworden. Man ist vor das Parlament gezogen, hat eingefordert. Und da ist wieder richtig was weitergegangen und dann ist es wieder eingeschlafen. Ich finde das unheimlich, also für mich aus meiner persönlichen Sicht, finde ich das sehr traurig. Anstatt zur Basis zu gehen und diesen Tag zu nutzen, um die Frauen wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sie trotz aller Belastungen, die sie haben, was wir ja wissen, aufstehen können, damit diese Belastungen weniger werden. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass dieser Internationale Frauentag in Österreich entritualisiert wird und wieder zu einem richtigen Kampftag wird.
Da schauen wir, was die Zukunft bringt. Das ist sicher nicht das letzte Mal gewesen, dass wir drüber reden, über diesen Weltfrauentag. Danke, Marlise, vorerst einmal für deine spannenden Infos. Du hast auch auf der ÖGB-Homepage einen Artikel zur Entstehung des Internationalen Frauentags geschrieben. Den verlinke ich natürlich gerne in den Shownotes. Und auch das sage ich gerne. Du bist selbst eine begeisterte Podcasterin und hast auch einen eigenen Podcast. Ganz kurz, worum geht's da?
Es geht darum, dass ich beschlossen habe, ein sehr, sehr langes Stand-Up-Paddle-Rennen zu fahren. Und das ist mein Weg dorthin. Gut, mit allen Höhen und vor allem vielen Tiefen.
Also alles rund ums Stand-Up-Paddeln gibt es in deinem Podcast. Es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Ich habe es schon getan und ich verlinke den Podcast natürlich auch gerne unten in den Shownotes. Danke, Melise, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Unermüdlich wird seit über 120 Jahren für Frauenrechte und Gleichberechtigung gekämpft und der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Corinna, meine Frage an dich, leben wir in einer geschlechterungerechten Gesellschaft?
Also ich glaube, diese Gesellschaft könnte, wenn man an den verschiedensten Schrauben dreht, eine wesentlich gerechtere sein. Und es geht nicht darum, nur zu beklagen, was falsch läuft, was man als nicht richtig in der Situation sieht, das sehen wir alle. Es geht für uns gerade als Gewerkschafterinnen darum zu sagen, was haben wir für Bilder, wie ein positives Arbeitsleben ausschauen könnte, wie die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich wäre, wie eine partnerschaftliche Aufteilung möglich wäre. Wir wollen positive Bilder und neue und moderne Familienbilder, das können wir leisten.
Positive und neue und moderne Bilder, sagst du? Das heißt, das belastet natürlich auch junge Frauen, wenn sie dauernd hören, wie schwierig alles ist, wie unvereinbar es ist, wie wenig sie verdienen. Das heißt, damit muss auch endlich Schluss sein.
Absolut. Wir brauchen Perspektiven und es muss beides möglich sein. Es muss möglich sein, seinen beruflichen Weg zu gehen und gleichzeitig auch eine Familie zu haben. Warum soll das nicht gehen? Da gilt es halt gesellschaftlich auch an Rahmenbedingungen zu arbeiten, dass es möglich ist und es ist längst an der Zeit.
Und es gibt ja auch, glaube ich, wenn man sich in Europa so ein bisschen umschaut, gerade in den skandinavischen Ländern, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Vorbilder, wo das klappt und niemand sich irgendwelche Fragen stellt. Ne?
Absolut. Und es ist auch einfach fairer, auch den jungen Männern die Chance zu geben, am Familienleben so teilzuhaben, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe. Es ist wichtig für die Frauen, aber es ist genauso wichtig für die Männer. Also darum geht's und es geht wirklich um ein modernes Bild.
Ich habe auch einige Freunde in meinem Bekanntenkreis, die tatsächlich jetzt zu Hause geblieben sind, auch bei uns in der Redaktion im ÖGB. Und also was man da so wirklich hört, ist, die Begeisterung ist halt schon wirklich riesig. Das heißt, da dringen auch Männer offenbar in ein Feld vor, was sie so ja gar nicht kannten oder abschätzen konnten. Ne?
Und es bereichert die Partnerschaft und es bereichert die Männer und es ist gut für die Kinder, weil sie einfach ein positives Erleben von zwei Seiten haben. Was kann einem Kind Besseres passieren?
Wir haben gesagt, wir schauen uns in Europa ein bisschen um. In Deutschland zum Beispiel ist der Internationale Frauentag in Berlin seit 2019 ein Feiertag und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ganze hat in Deutschland zumindest diesem ganzen Tag und dieser Bedeutung dieses Tages noch mehr Aufmerksamkeit verliehen. Soll der 8. März auch bei uns ein gesetzlicher Feiertag sein, damit es noch so ein bisschen einen Push bekommt?
Also ich glaube, es geht nicht darum zu fragen, ob es ein gesetzlicher Feiertag wird, sondern es geht darum, dass der 8. März nicht der 8. März allein bleibt, sondern dass die Themen, die man am 8. März auch medial rauf und runter spielt und dann kommen alle Analysen, warum es den Frauen so oder so geht, wir bräuchten das in einem Gesamtkonzept übers ganze Jahr. Wir brauchen nicht Einzeltage, das ist sozusagen der Frauentag, sondern wir brauchen ein Bild, das sich über ein ganzes Jahr spannt und über die verschiedenen Phasen eines Frauenlebens. Ich glaube, das wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Der Frauentag als Feiertag allein würde uns aus der Misere noch nicht heraushelfen.
Wenn du jetzt wirklich ein Ding ändern könntest, wo es dann heißt, okay, ab nächster Woche gibt es diese Ungerechtigkeit, diese Tatsache für Frauen nicht mehr. Was ist für dich am dringendsten bei diesem ganzen Potpourri an Sachen, die es noch braucht?
Ich glaube, es wäre die Einkommensgerechtigkeit. Weil am Einkommen hängt die Möglichkeit, ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen für Frauen. Und es geht einfach um Gerechtigkeit.
Das heißt, wenn du sagst, ein selbstständiges Leben, dann, dass man auch nicht mehr vom Einkommen des Partners abhängig ist und auch natürlich dann, das vergisst man, glaube ich, immer, dass es dann auch weitere Kreise in die Pension zieht, dass man auch in der Pension nicht abhängig ist. Also in diese Richtung geht es.
Ja.
Eine Frage hätte ich noch an dich, bevor wir zu unserem Quiz kommen. Ja, worauf du dich schon freust, wie ich sehe. Meine allerletzte Frage an dich ist, welche Frau ist für dich eine Heldin? Beziehungsweise gibt es eine Frau, die du besonders bewunderst oder schätzt?
Also für mich ist jetzt jede Frau eine absolute Heldin, die mit ihrem wenigen Einkommen es schafft, als Alleinerzieherin oder auch in Partnerschaft über die Runden zu kommen, ihre Kinder durchzubringen, alles das zu finanzieren, was irgendwie möglich ist und trotzdem noch positiv gestimmt wird. Das sind für mich die Alltagsheldinnen, die einfach jeden Tag in die Arbeit gehen und alles versuchen, unter einem Hut zu kriegen, tagtäglich. Ich glaube, das ist schon großes Heldentum, das nicht so sichtbar ist.
Frauen brauchen und wollen Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier. Sie wollen gleiche Chancen, gleiche Löhne, gewaltfreie Beziehungen, faire Arbeitsbedingungen und ein Leben ohne Angst und auch Strafen für mögliche Täter. Was sie nicht wollen, das höre ich auch immer wieder, sind Blumen. Kann man schon schenken, aber jetzt nur den Weltfrauentag mit Blumen sich quasi schön zu machen, das ist ein bisschen zu wenig. Corinna, danke mal, dass du uns vorerst Rede und Antwort gestanden bist. Jetzt kommen wir wieder zum ÖGB-Quiz. Folgende Frage haben wir heute herausgesucht. Es geht auch um die Frauen. Welche Landeshauptstadt in Österreich war 1986 die erste, in der es eine Frauenbeauftragte gegeben hat? Also was mich schon gewundert hat, ist auch gar nicht so lange her, sind erst 37 Jahre. Bis 1986 hat es keine Frauenbeauftragten gegeben. In welcher Stadt gab es dann die erste?
Ja, als Wienerin sage ich jetzt Wien.
Ja, da kann ich tatsächlich als Grazer dagegen halten. Nein, es war Graz.
Wow.
Ja, der damalige Bürgermeister Alfred Stingl hat Grete Schurz zur ersten unabhängigen Frauenbeauftragten der Stadt Graz gemacht. Im Unterschied zu anderen Städten war und ist die Grazer Frauenbeauftragte von Anfang an weisungsfrei. Grete Schurz habe ich herausgesucht, war eine der treibenden Kräfte zum Beispiel für das erste Frauenhaus in Graz. Sie hat sich als Frauenbeauftragte dann unter anderem für die bevorzugte Vergabe von Gemeindewohnungen an alleinerziehende Mütter eingesetzt, ebenso für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Ausbildung von Gynäkologinnen, Frauenparkplätze in Tiefgaragen zum Beispiel oder auch für die Förderung künstlerisch tätiger Frauen oder auch so Dinge wie Familienermäßigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Grete Schurz ist im November des vergangenen Jahres 88-jährig verstorben. So, Corinna, das war es jetzt wirklich für dich. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast warst.
Vielen Dank.
Das war Nachgehört Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links, die gibt's unten in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge, wenn auch wieder meine Co-Moderatorin, die Aline, mit dabei ist. Und gemeinsam werden wir wieder nachhören und mit unseren Gästen vordenken.